Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, frohe Ostern.
Wünsche ich dir auch und vor allen Dingen wünschen wir das unserer Hörerschaft.
Genau, es ist ja Sonntag, also von daher, wir haben einen Ostermontag noch.
Am Tag der Aufzeichnung ist es Ostersonntag und wahrscheinlich auch am Tag der Veröffentlichung, das sieht doch ganz gut aus.
Ja, ja. Deswegen passt noch.
Heute trifft ja alles aufeinander. Zeitumstellung, Ostersonntag und wir haben heute noch den Welt-Backup-Day.
Siehst du mal, Lieblingsthema.
Welt-Backup-Tag, wenn ich jetzt schon das ins Eindeutsche, dann sollte ich auch den Tag ins Deutsch übersetzen.
Ja.
Ne?
Ja. Nee, aber wo du sagst Zeitumstellung, ist mir heute Morgen tatsächlich passiert. Ja, ich hab mich gerade im Bett nochmal so auf die Seite gedreht und zufällig so auf die Uhr geguckt und so, what, schon 7 Uhr?
Ja.
Und ich fühlst dich noch gar nicht so wie 7, ja.
Das ist mir in den letzten Jahren auch immer schwerer gefallen, mich an diese Zeitumstellung zu gewöhnen. Das habe ich auch gemerkt, man wird älter. Man wird älter, ja.
Ja, wobei ich finde, zumindest bei mir im Alter geht es sogar besser.
Okay.
Ja, obwohl wir ja jetzt eine Stunde geklaut gekriegt haben, aber ich bin eigentlich relativ entspannt.
Ja, ja. Ja. Naja, gut.
Ich habe unsere Hunde heute Morgen so behandelt, als wäre es 7, ja, weil das normalerweise gehe ich ja vor 7 schon mit denen eine Runde. Deswegen, ich bin direkt aufgestanden, habe mir die Hunde geschnappt, bin erstmal los, ja. Die haben wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn hier los?
Ja, das ist wohl wahr. Ja gut, dafür ist es jetzt ein bisschen länger hell, also von daher ist es ja alles okay.
Ja, wobei das ganze Thema wird ja immer noch heiß diskutiert, ja, mit der Zeitumstellung und Abschaffen und
ja, aber
mal
wie
gespannt,
lange,
ob das nochmal was wird. Ja.
Wie lange wollen die das schon abschaffen?
Ja, das sag ja, das wird ja schon länger diskutiert. Nach wie vor wird da immer nur ja dran rum diskutiert im Prinzip und es klang ja fast mal so, als wären wir schon so weit und dann wurde es ja doch wieder irgendwie nach hinten geschoben, das ganze Thema. Von daher mal gucken, ob wir das noch erleben werden, ja. Obwohl, da gehe ich schon von aus, aber es ist halt die Frage, wann. Ja, ich denke mal, nicht nächstes Jahr oder nicht dieses Jahr so.
Es müssen sich ja 27 Mitgliedstaaten darüber einig werden und das halte ich für schwierig, dass das jetzt kommt, zeitnah.
Ja, kurzfristig definitiv. Ja. Das wird leider wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ja. Was heißt leider? Es ging bis jetzt gut, ja. Wir kennen es ja nur so, ja. Von daher, mein Gott.
Naja, was heißt, wir kennen es nur so? 1980 wurde es eingeführt. Also ich kenne es auch noch ohne.
War es nicht vorher?
Nee, 1980 wurde es eingeführt.
Boah, ich hätte gewettet, dass das vor meiner Geburt war.
Ja gut, ich bin 77 geboren, ich kenne es halt 3 Jahre ohne Zeitumstellung und daran kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, sage ich jetzt mal.
Na, also, ich hätte gewettet, dass es, weil ich bin ja noch ein bisschen älter als du, aber ich hätte gewettet, dass das vor meiner Geburt schon so war.
Nee.
Das war 80 erst?
Ja,
ich mal wieder was gelernt, das nächste Mal bei, hier, wie hieß das mit Jauch?
Wer wird Millionär?
Ja. Aber die Frage ist safe jetzt.
Jetzt muss man die Frage oder die Antwort sich nur noch speichern und merken können. Das ist das Problem.
Das Speichern jetzt erstmal, zumindest mal kurzfristig, kein Thema. Ob das dann in 5 Jahren noch da ist, das wissen die andere Frage.
So ist es.
Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da Kandidat werden würde? Gibt es die Sendung überhaupt noch?
Ja, die gibt's noch, natürlich.
Gibt's noch? Okay, gut.
Ja.
Ich habe die am Anfang gerne mal geguckt, aber mittlerweile.
Ja, gut,
ist jetzt auch nicht mehr so auf dem Hocker.
Irgendwann ist es natürlich auch ausgelutscht, das Thema, ne? Aber die Sendung geht jetzt auf die 25 Jahre zu.
Ja.
Übrigens,
da fühlt man sich wieder alt.
25 Jahre, Matrix, der erste Teil, der wird auch bald 25.
Ich habe zuletzt auf einem sehr interessanten Movieblog gerade gelesen, was so alles 40 Jahre alt geworden ist.
Okay.
Da habe ich mich alt gefühlt, ja.
Ja,
so, wow, Freunde.
Ey. Matrix, ja, meine Güte.
Nach wie vor der erste Teil mit das Beste, was Hollywood produziert hat.
Ja.
Klar, wenn man, wie gesagt, ich sag ja mit das Beste. Da kann man auch wieder vortrefflich drüber streiten, aber das ist klar. Auch gerade technisch, was die Wachowskis da damals gemacht haben, Hammer, ja. Alles, was danach kam, naja. Hast
darüber
du den vierten zuletzt gesehen?
Nein, ich hab's mir.
Ich auch nicht.
Ich hab's mir verkniffen.
Ja, ja. Ich auch, ja.
Ja, der erste ist absolut outstanding. Das ist das. Also, ich sag mal, eines meiner Top 5 Filme. Also, der ist auf jeden Fall in den Top 5 bei mir drin. Matrix.
Auf jeden Fall. Ja, Top 5 bei mir wahrscheinlich eher weniger, ja, weil das tümmelt sich ja sehr, sehr viel von den Supernasen.
Oh Gott,
was jetzt
oh Gott.
Ein Scherz war.
Okay.
Weil wir in der Vergangenheit ja ab und zu mal drüber gesprochen haben, es war jetzt ein Scherz.
Naja.
Top 10, ja. Da würde ich sagen, ist er gesetzt. Ich wüsste jetzt aktuell nicht, wo ich ihn genau platzieren wollte, aber da ist er auf jeden Fall mitten in der Top 10. Aber Top 5, schwierig, das könnte knapp werden.
Ja, es gibt vieles kann man aber noch gar nicht so.
Geschmack ist ja.
Vieles kann man noch gar nicht so kategorisieren oder ein Ranking für abgeben, weil es ist einfach dann auch ganz schwierig, wenn vieles aus einem ganz anderen Genre kommt und ja, das ist
ja,
halt
das ist ja immer eine
schwierig.
Frage. Wie gesagt, gerade sowas ist ja sehr persönlich. Ja, das ist ja auch immer eine Frage der Vorlieben der Schauspieler, Regisseure, eventuell auch, je nachdem, wie man in dem Thema halt Oscar drin ist, beziehungsweise internationaler oder auch gerade heimischer Film, also heimisch jetzt halt deutsche, eventuell ein bisschen erweitern, europäische Produktionen, ob man sich da drauf ein bisschen einschießen will, das ist ja alles so persönliche Geschmacksfrage.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
dann ist es ja auch immer die Frage, wie alt ist man, ja, mit was ist man groß geworden, was war so der erste Eindruck. Ich hatte heute Morgen auch gerade einen sehr spannenden Artikel über Bond, den Franchise, gelesen. Mhm. Und da ist ja auch, je nachdem, wann du oder wie alt du bist, wann du das erste Mal mit Bond in Berührung gekommen bist, ist es ja auch immer die Frage, was ist für dich dein Bond?
Mhm.
Das ist ja auch so ein Ding, wo man streiten kann, weil viele, gerade in meinem Alter oder älter, die ja Stock und Stein auf Sean Connery schwören, ja, und ist der beste Bond, ja, etc. Zum Beispiel mein erster Bond war Roger Moore. Über die kompletten Filme, was heißt kompletten, aber über die alten Filme würde ich sagen, auch Connery ist eigentlich der bessere Bond, meiner Meinung nach. Aber nach wie vor habe ich einen Heidenspaß mit den ganzen Roger Moore Bonds, ja. Das ist, was er da aus Bond gemacht hat. Also, ja, aber kein, wie gesagt, kann man auch schwer vergleichen, die zwei. Und wenn du, wie gesagt, jetzt mit Craig erst so reingekommen bist, ja, gerade das jüngere Publikum, ja, was wollen die mit den alten Bonds anfangen, ja?
Ja, das naja, ich glaube, wenn man sich generell für Bond interessiert und sich etwas tiefer in diese Materie reindenkt.
Klar, dann kommst du da nicht dran vorbei.
Dann kommt man da nicht dran vorbei. Ne?
Aber das ist ja dann auch wieder Timothy Dalton, das ist Lazenby, ja.
Naja.
Das ist ja dann auch nochmal ein ganz größeres Dorf, ja, was du da aufmachst.
Ja.
Aber wie gesagt, so gerade als junge, Filmfan ist vielleicht auch wieder übertrieben, aber als junger Mensch, ja, der Bond vielleicht im Kino gesehen hat, ja, das ist vielleicht noch Pierce Brosnan.
Mhm.
Wie gesagt, Daniel Craig, okay, klar, das sind ja die aktuellen Kinofilme. Aber so alles vor Brosnan wird ja dann auch schon wieder schwierig, weil wenn man mal guckt, wie lange der Franchise schon läuft, ja.
Ja, ja, klar.
Und wann Brosnan angefangen hat mit seiner Bond-Karriere, ja.
Ja, das ist so.
Ja. Und schon haben wir fast einen Bond-Podcast draus gemacht.
Oh, das war aber sehr stark angeschnitten, aber ganz stark angeschnitten. Da könnte man.
Es gibt Podcasts, die sich alleine mit dem Thema Bond beschäftigen.
Ja, absolut. Absolut.
Von daher wäre die Frage, inwieweit da noch Bedarf der wäre. Ja, klar, kann man machen, ja. Es gab einen Podcast oder es gibt noch einen Podcast, der sich ja nur mit Fast and the Furious beschäftigt.
Mhm.
Finde ich auch ganz spannend, ja. Zu dem Franchise kann man ja auch ziemlich gespalten sein.
Naja, aber ich glaube, unsere Hörer wissen, dass ich zum größten Teil ein großer Fan von The Fast and the Furious bin. Das sollten Sie schon mitbekommen haben.
Heute mehr als früher? Oder mehr so die OG?
Also der erste Teil ist outstanding und ich sag mal, es gab dann auch viele Teile dazwischen, die nicht so gut waren. Und dann gab es wieder herausragende Teile, die besser waren. Ich habe jetzt mir den 9. Teil nochmal gegeben, wo alle sagen, der war jetzt nicht so toll. Ich fand den jetzt aber gar nicht so schlecht. Aber wenn man jetzt generell Fan der Serie ist und der Protagonisten ist und der grundsätzlichen Filmidee ist, dann kann man sich auch an die Teile gewöhnen oder man kann sich die dann auch anschauen, die jetzt in der Öffentlichkeit als weniger gut bewertet worden sind.
Ja. Ja, vor allem, wenn man guckt, wie sich der Franchise entwickelt hat, auch mit Tokyo Drift,
genau.
Sean und Hobbs,
ja.
Wobei, okay, aber wie sich der Franchise entwickelt hat, ja, und wie er sich mittlerweile gefunden hat.
Ja.
Weil, wie du schon angesprochen hast, zwischendrin war es ein bisschen schwieriger vielleicht, aber mittlerweile haben die sich ja so entwickelt, ja, und haben auch ihren Platz gefunden und wissen, was sie sein wollen. Das ist schon erstaunlich, ja, was aus diesem Franchise geworden ist, da sie sich doch so lange gehalten hat, weil nach 1, 2 und gerade 3, 4 hätte man ja eher so den Eindruck gehabt, ja, irgendwann ist Schluss halt mit dem Ding. Und mittlerweile, ja, bist du bei Fast 10.
Ja.
Wo ja dann eigentlich mit dem 2. Teil Schluss sein soll. Oder doch, mit dem 2. sollte, glaube ich, Schluss sein.
Mhm. Angeblich, ja.
Ja. Wobei die Frage jetzt wieder ist, ja, Vin Diesel hat ja auch schon gesagt, er würde gerne noch, ja. Also von daher mal abwarten.
Er ist ja auch relativ gut gealtert, Vin Diesel. Also er ist ja noch ganz gut in Schuss. Ne? Wenn man bedenkt, dass der kurz vor den 60 steht, der gute Mann, sieht ja noch ganz gut aus. Ne?
Hast du die Promos gesehen zu dem aktuellen Ghostbusters?
Nicht so, dass ich es abgespeichert habe. Ich habe die irgendwann im Halbschlaf gesehen, aber ich habe es jetzt nicht abgespeichert. Nee.
Nee, weil du eben das Alter angesprochen hast. Weil, wie heißt noch mal der? Wie heißt noch mal der Schauspieler? Hier der 4. Ghostbusters.
Du meinst jetzt nicht Bill Murray oder was?
Nee, der 4. Das ist ja hier, wie heißt er dann nochmal? Ernie Hudson.
Okay.
Ja. Ernie Hudson.
Ja.
Das ist ja hier der 4. Ghostbusters, der Schwarze, der kam ja im ersten Teil erst später dazu.
Mhm.
Der ist ja mittlerweile 78, hast du in den Promos gesehen, wo sie unterwegs waren und die Interviews, wie der aussieht? Freunde, der ist so fit.
Ja.
Ich habe gedacht, what the fuck, Freunde, hat er eine Zeitmaschine? Oder?
Es gibt Leute, die...
Der ist 78.
Die halten sich sehr gut oder den sieht man das Alter nicht an. Ne? Das ist so. Ja.
Also Freunde, ich sehe heute nicht so aus wie er mit 78.
Also bin ich mal gespannt, wie er mit 78 aussieht. Okay.
Aber nicht so, definitiv nicht. Oder höchstwahrscheinlich nicht. Ich könnte ja immer noch mit Training etc. und gesünderem Lebensstil anfangen. Aber hier, wie die gesagt haben, oder wie dann in dem Gespräch aufkam, dass er 78 ist, und ich so, no way.
Ja.
Ich musste erst mal googeln hier sein Geburtsdatum. Ja, der ist 45 geboren. Und ich so, what the fuck? Der Junge ist aber sehr gut dabei.
Ja. Das ist so.
Hammer. Also,
ich bin gespannt, wie der Teil wird, der Ghostbusters Teil wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich mir natürlich anschauen. Das ist natürlich.
Ja, ich habe weder den noch den davor gesehen.
Okay.
Was ich schade finde, ist halt der mit mir fallen jetzt auch die Namen der vier Schauspieler nicht ein.
Oh, das ist schlecht. Halt so mir auch ist. Nicht. Mir auch nicht.
Dass der so gefloppt ist, war halt schade. Ja, da hätten sie sich ein bisschen sollen ein bisschen mehr Gas geben bei dem Film, ja. Aber ja, wie gesagt, da spielt jetzt auch Paul Rudd. Wie heißt er nochmal? Der spielt da jetzt da mit. Ich denke mal, wenn der jetzt ins Streaming kommt, werde ich mir beide mal angucken.
Der andere lief ja jetzt erst im ZDF, der Legacy Ghostbuster Legacy lief jetzt erst im ZDF.
Genau. Da habe ich ihn verpasst, aber ich denke mal, so, wie gesagt, sobald der neue jetzt ins Streaming kommt, werde ich mir beide mal angucken.
Ja, also Legacy war jetzt solide, jetzt nicht unbedingt herausragend, aber es war durchaus okay. Ne? Es war okay. Ich würde sagen, eine 3 bis 4.
Ja, mein Gott, nach wie vor der erste ist halt einfach unschlagbar. Ja.
Ja.
Also für, wie gesagt, es ist jetzt Klar, kann man auch wieder diskutieren über den Film. Es ist, wie gesagt, für das, was er ist, ist er einfach unschlagbar. Ja, gerade auch mit dem Budget, wo sie ihn damals gestemmt haben. Aber egal.
Es ist auch so ein Projekt oder so eine Filmreihe, die so lange am Leben gehalten wird. Allein was das Merchandise angeht, allein was das angeht, was zum Beispiel die für Lego an Lego-Sets rund um dieses Thema rausgebracht hat. Es ist gigantisch, wie sich diese Marke, dieses Branding am Leben hält. Es ist sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, ja.
Ja, gut. Also die Fanbase ist gut. Ja. Der hat definitiv seinen Kultstatus berechtigt verdient.
Ja.
Und da kann man nach wie vor noch ein paar Dollar mit verdienen. Ja.
Absolut, absolut. So.
Aber ich würde sagen, wir machen unsere Movie-Sektion mal zu. Oder wollen wir noch über alte deutsche Uferklassiker reden?
Nö, nicht unbedingt. Dann hätte ich mich besser darauf vorbereiten müssen. Wir können ja noch über das.
Oh ja, da könnte ich auch noch ein bisschen was zumindest mal ein bisschen was beitragen, so aus der Hüfte geschossen.
Ja. Über Hans Albers können wir noch ein bisschen sprechen.
Ja, genau. Ja, die guten alten Klassiker, ja.
So ist es.
Aber ich würde sagen, haben wir jetzt zum ersten Mal genug Smalltalk gemacht und steigen mal ein in die Sendung.
Wir können nur noch mal sagen, dass ihr alle eure Backups natürlich machen sollt.
Ach so, der Backup-Tag.
Genau. Also ich möchte jetzt nicht dann noch so stark drauf eingehen, weil das haben wir ja sonst auch schon immer getan. Aber Backups kann man nie genug haben und überprüft eure Funktionsfähigkeit. Also nicht eure Funktionsfähigkeit, sondern die Funktionsfähigkeit der Backups. Legt auch mal ein Restore an, sichert euch das Ganze mal zurück und schaut, ob es funktioniert. Das ist mein Tipp.
Aber auch die, weil du eigene jetzt angesprochen hast, kann man vielleicht auch nochmal sagen, wenn man im entsprechenden Alter ist, bitte zur Vorsorge.
Ja, ja, klar. Check-up.
Das macht definitiv Sinn. Von daher, ich hatte es jetzt gerade, hatte ich bei Twitch nur bei einem Streamer, den ich da so ein bisschen im Auge habe, halt gesehen, dass er halt da auch für ein Projekt gerade wieder was gemacht hat. Deswegen also, wenn man im entsprechenden Alter ist, denkt bitte an die Vorsorge.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gut. So, haben wir das auch mal angesprochen?
Ach, ja. Dann lass uns doch mal über Apple sprechen. Das machen wir ja so selten. Und lass uns über die WWDC 2024 sprechen. Da hat Apple uns jetzt einen Termin gegeben. Da lautet 10. bis 14. Juni, also Juno. Mhm. Leider nur ein Termin. Ich habe immer noch keine Einladung bekommen. Kleiner, diskreter Hinweis. Wahrscheinlich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bekomme ich eine Einladung oder ich bekomme keine Einladung. Ich würde es natürlich schön finden, wenn man die nicht 8 Tage vor der WWDC bekommt. Ich möchte natürlich auch ein bisschen planen und eventuell meinen Aufenthalt doch etwas verlängern. Und da bräuchte ich ein wenig Vorlaufzeit, aber okay. Das ist das Problem.
Ja, vor allem je knapper du vorher halt buchen willst, ja, umso teurer wird's ja.
Ja, auf jeden Fall. Das war
beziehungsweise ja das, jetzt alleine schon für den Zeitraum sind die Preise ja auch schon wieder.
Das ist das Problem. Das hatte ich beim letzten Mal auch. Das war alles ein bisschen sehr kurzfristig und es war purer Stress. Ne? Das muss man dazu sagen. Und gerade wenn es das erste Mal ist, dann ist man ja auch in einer ungewohnten Situation. Man muss sich erstmal ein bisschen damit klarkommen mit der ganzen organisatorischen Geschichte und das war schon sehr stressig, aber.
Ja, nicht jeder hat eine Agentur, die sich um sowas kümmert, ne?
So ist es. Aber es gibt halt Situationen im Leben, die muss man einfach machen oder die muss man einfach wahrnehmen, die Chance, und das habe ich dann auch Gott sei Dank getan, weil sowas schlägt man normalerweise nicht aus. So sehe ich das. Gut, schauen wir mal, ob ich dieses Jahr auch die Chance bekomme. Ja, es gibt ja sehr viel Spekulationen rund um das Thema WWDC und viele spekulieren ja auch darauf hin, dass dieses Logo, was da rausgekommen ist.
An mir ist es komplett vorbeigegangen, okay, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich musste die entsprechenden Newsartikel dazu lesen,
ja,
beziehungsweise Podcasts hören. um den Bezug dazu, ja, ich denke, du wirst ja jetzt ansprechen, ja, um den Bezug entsprechend herzustellen. Aber an mir ist es komplett vorbeigegangen.
Ja, es soll ja stark in Richtung der Sprachassistenz gehen. Ich möchte jetzt den Namen vermeiden, weil ich in Reichweite einen HomePod stehen habe, der dann relativ schnell drauf anspringt. Und alle haben ja gesagt, ja, das geht ganz stark in diese Richtung. Wenn man sich die Farbgestaltung anschaut, die Farbverläufe anschaut, musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Genauso ging es mir auch, wie es dir ging. Dann habe ich mir das genauer angeschaut und habe mir dann auch die Farben angeschaut und muss zugeben, ja, das ist relativ eindeutig. Und dann gab es ja noch einen relativ eindeutigen Tweet von Greg Joswiak. Der hat dann in seinem Tweet zwei Buchstaben immer groß geschrieben, also A und I hat er dann groß geschrieben. Okay, das war dann schon ein relativ starker Hinweis darauf, dass wir schwerpunktmäßig davon ausgehen können, dass es um das Thema AI geht. Liegt ja auch irgendwo auf der Hand, weil die Konkurrenz hat ja schon lange auf das Thema gesetzt und da ist Apple ja nach meiner Meinung stark im Zugzwang. Wie sich das Ganze gestalten wird, das wird uns dann Apple zeigen. Ob wir wirklich den Zukauf von Gemini haben, ob das Einzug halten wird, wie sich dann der Sprachassistent verhalten wird oder die Sprachassistentin verhalten wird. Viele haben ja auch spekuliert, sie wird umbenannt. Der These schließe ich mich aber absolut nicht an. Das glaube ich nicht, weil das ist ein Branding, was jetzt schon so lange existiert und schon so lange auch im Umlauf ist. Ich glaube nicht, dass sie da eine Umbenennung vornehmen werden. Das glaube ich nicht.
Ja.
Ja, und das wird, glaube ich, das große Thema sein. Mit natürlich Vision OS 2.0. Ich denke, das wird das zweite Hauptthema sein.
Vielleicht ich freue mich schon auf die ganzen Blogposts dazu.
Zu Vision
heißt.
Zu
ja, Vision Samsung hat es zuerst gemacht, ja. Oder
ja.
Google hinterher. Und Apple bringt immer nur abgehangene Features, beziehungsweise Android hat es schon länger gehabt. Ich finde das so schwierig immer. Vor allem würde ich mir von Apple mal wünschen, dass sie mal wieder irgendwas halt machen, ja, wo sie halt ganz vorne mit dabei sind, ja. Beziehungsweise, wo du halt wirklich wieder was ganz Frisches siehst, ja, was nicht irgendwo irgendeiner in irgendeiner Form, auch wenn es scheiße umgesetzt war oder so gemacht hat, ja, und Apple es jetzt besser macht. Ich würde mir da wirklich mal alleine um solchen Blogposts entgehen, würde ich mal wieder gerne was Frisches im Prinzip sehen wollen. Ja.
Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, Apple war ja noch nie die Firma, die sofort dabei war oder ganz frisch am Start mit einem innovativen Produkt war. Sie sind immer etwas später dazu gekommen und haben dann existierende Produkte etwas redesigned und für sich neu entdeckt, in Anführungsstrichen, und das Existierende auf ihre Art interpretiert und teilweise auch wesentlich besser umgesetzt, teilweise.
Ja, wobei ich da mit dem iPhone sogar ein bisschen widersprechen würde, weil klar, Smartphones beziehungsweise, ja doch, Smartphones hatten wir vorher auch schon, aber Smartphones, wie wir sie heute kennen, ja, war im Prinzip das erste, das iPhone.
Ja, klar.
Egal, was du vorher hattest mit den ganzen iPads beziehungsweise mit Windows Mobile etc.
Ja.
Das, was wir das iPhone oder dem Apple haben wir mit dem iPhone im Prinzip das heutige Smartphone, also nicht nur iOS und das iPhone, sondern generell den kompletten Markt im Prinzip zu verdanken. Auch wenn man damals mal guckt, wie Google mit der ersten Android-Version beziehungsweise mit der ersten Hardware, was sie da gemacht haben und wo sie dann relativ schnell den Kurs korrigiert haben, wie Samsung auf den Zug aufgesprungen ist. Also da würde ich schon ein bisschen widersprechen, auch wenn man sagen kann, es ist nur eine Weiterentwicklung und Touchscreen und hat man alles vorher schon und Apple hat es nur, würde ich trotzdem sagen, das ist schon eine andere Hausnummer, ja.
Ja, aber das denke ich, es liegt doch viel daran, dass Steve Jobs seine Vorstellungen radikal umgesetzt hat, wie er zum Beispiel kurz vor Entwicklungsschluss in Anführungsstrichen gesagt hat, nein, wir machen eine Glas Oberseite oder die Oberfläche wird aus Glas sein, etc. pp. Also er hat ja wirklich stark seine Vorstellungen durchgedrückt und das führt auch dazu, dass das iPhone halt so radikal den Smartphone-Markt damals umgestaltet hat oder revolutioniert hat, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ein anderer CEO damals an der da gestanden hätte, wäre das iPhone so nicht ausgefallen. Ist meine Meinung.
Ja, es gab ja unterschiedliche Richtungen, die man halt quasi ein iPhone ja auch entwickelt hat. Ja, wir hatten ja auch eine Entwicklung auf iPod-Basis. Von daher, Das hätte können ganz anders ausgehen. Ja.
Und es hört auch ein bisschen Glück dazu, dass genau diese Kombination, genau diese Vorstellungen dabei rausgekommen sind. Also da hat vieles zusammengespielt. Diese Radikalität von Steve Jobs, diese absolute Dominanz halt auch im Unternehmen, die und auch das Glück, dass das so wunderbar denn in einem wunderbaren Produkt gefruchtet oder das dabei herausgekommen ist letztendlich.
Also sind vor allem auch die Möglichkeiten, die halt innerhalb Apple einfach existiert haben, ja. Oder ja, wir haben ja auch Scott Foster gerade in dem Bereich viel zu verdanken mit dem iPhone.
Ja, klar.
Von daher alles klar, ja. Da gehört auch das Quäntchen, also intern bei Apple, ja, mit den Unterschieden oder mit den zwei Krüppchen oder mit den zwei Entwicklungen, die stattgefunden haben, gehört natürlich dann auch so ja, Glück will ich es jetzt nicht nennen, aber gehört natürlich das schon dazu, dass dann die Entscheidung auch getroffen worden ist, man macht mit dem weiter, ja. Wobei es war ja auch eindeutig die richtige Entscheidung, ja.
Ja, klar. Es hätte aber genauso gut in die Hose gehen können. Die Gefahr war natürlich auch da, auf jeden Fall.
Ja, das hast du ja mit jedem Produkt, was du,
ja, klar.
Ja. Was du einführst, ja. Wobei, da war Apple, glaube ich, schon sehr früh davon überzeugt, dass das was wird.
Ja, ja,
sie haben ja ich gehe immer noch fest davon aus, dass sie absichtlich tief gestapelt haben, wo es halt darum ging mit Marktanteil und sie wollen halt das und das erreichen. Ja, da haben sie meiner Meinung nach absichtlich tief gestapelt.
Ich weiß es nicht. Ich meine, Apple war ja auch immer bis zu dem Zeitpunkt, wo es um das iPhone ging oder wo das iPhone dann am Start war oder wo der Marktstart dann halt da war, immer in der Rolle des Nischenprodukts. Also es sind sie ja im Endeffekt heute immer noch. Die Macs haben ja immer noch eine gewisse Nische am Markt.
Aber nicht die iPhones.
Nicht die iPhones, nein, aber.
Oh, um Gottes Willen.
Nein, nicht die iPhones.
Ich glaube aktuell 54% Marktanteil in den Staaten.
Das also nicht. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo das iPhone halt nicht draußen war, hatten sie ja immer die
ja, klar.
Waren sie ja immer ein Nischenprodukt mit den Macs und mit den iPods. Und naja gut, die iPods, die waren auch schon dominant im MP3-Bereich damals. Aber sie waren jetzt nie der Leader in irgendeiner Weise. Das hat sich ja dann halt geändert, wo das iPhone dann rauskam. Da hat sich dann die Marktdominanz, naja, Dominanz würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat sich dann die generelle Rolle von Apple dann Stück für Stück verändert. Hm? Gut. Und keiner hätte gedacht zum damaligen Zeitpunkt, dass Apple zu so einem Riesenkonzern aufsteigt. Dass daraus was Größeres wird auf jeden Fall, aber dass sie jetzt so groß werden, ich glaube, das hätte zum damaligen Zeitpunkt keiner gedacht. Also ich hätte mir das nicht vorgestellt, dass da sowas Großes raus wird.
Gut. Nee, vor allem, dass das, wie gesagt, alleine das iPhone halt mittlerweile so eine Position erreicht hat. Da konntest du damals nicht von ausgehen, dass es was wird, okay, aber
ja.
Dass das so Ausmaße annimmt, auch gerade was den Umsatz bei Apple betrifft, ja.
Das ist das.
Dass es mit zu dem Ding wird innerhalb des Konzerns.
Das ist das wichtigste Produkt für Apple, auf jeden Fall. Absolut. iPhones und Service und die Service-Sparte, das sind die zwei großen Punkte bei Apple. Und dass die Service-Sparte so eine große Rolle spielt, das hätten wir uns vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Also ich hätte da auch niemals geglaubt, also wenn mich einer vor 10 Jahren oder vor 10 Jahren gefragt hätte, ob die Service-Sparte so groß wird oder ob ich da mir das vorstellen kann, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Dass es eine gewisse Wichtigkeit hat und ein gewisses Ranking innerhalb des Konzerns hat, auf jeden Fall, klar, aber dass es so dominiert, dass es so groß wird, hätte ich niemals gedacht. Ja. Haben wir auch Tim Cook zu verdanken, muss man mal so sagen.
Was mich mal interessieren würde, ist, wo das iPhone heute wäre, wenn es den App Store nicht gegeben hätte.
Oh, ich glaube nicht da, wo es jetzt ist. Glaube ich nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Glaube ich nicht.
Das wäre aber mal interessant zu wissen, ja.
Ja, aber ich glaube, manche Dinge möchten wir gar nicht wissen.
Ja. So, aber haben wir eigentlich noch was anderes?
Wir haben noch so ein paar andere Themen. Also zu WWDC gibt es halt die größten Gerüchte und ich schließe mich der Mehrheit an. Ich glaube, AI wird das Hauptthema sein.
Ich hoffe mal nicht, dass die Apple Vision Pro da untergeht.
Ne, das kann möglich sein. Das kann möglich sein. Ich denke, es wird erstmal bekannt gegeben, in wie vielen Ländern sie dann noch erscheinen wird. Das wird spätestens dort bekannt gegeben. Vielleicht hören wir das sogar schon vor der WWDC. Und Vision OS 2.0 wird vorgestellt. Und da habe ich ja ganz starke Hoffnungen auf ein Feature-Feuerwerk. Aber okay. Immer wenn ich Hoffnungen habe, dann werden wir ja meistens enttäuscht.
Ja, deswegen nicht so viel, ja.
Ja, gut. Und Mr. Mark Gurman hat auch seine Aussage korrigiert rund um das Thema iPad Release. Er ist ja bisher davon ausgegangen, dass wir Ende März, Anfang April die neuen iPads sehen werden. Das ist jetzt nicht der Fall. Er spekuliert jetzt oder er geht davon aus, dass das Ganze Anfang Mai kommen wird. Er hat das begründet damit, oder er begründet es damit, dass Apple noch ein wenig Zeit benötigt, um die Software anzupassen. Da könnte man natürlich auch sagen, Software anpassen, okay. Was ist da an Hardware drin, was so eine große Anpassung benötigt? Weil wir sehen ja dann logischerweise nicht das neue iPad OS. Das wird ja dann traditionell auf der WWDC vorgestellt. Es müssen ja irgendwelche Komponenten sein, irgendwelche Funktionen sein, wo iPad OS 17 ein Update benötigt. Klingt ja nach irgendwelchen speziellen Hardware-Geschichten. Würde ich jetzt sagen.
Das ist die Frage, ja.
Ja, ich vermute mal im Zuge dessen wird natürlich auch der Apple Pencil 3 vorgestellt, weil die Spekulation haben wir ja auch ganz stark derzeit. Und dass dann halt die ganzen Funktionen, die der Apple Pencil 3 hat, diese Anpassungen halt benötigt oder dass dann halt das Ganze aktualisiert werden muss oder angepasst werden muss. Das ist, könnte ich mir halt vorstellen, dass da das Problem versteckt ist. Ja. Ja gut, desto länger das verschoben wird, desto länger wir warten, desto höher sind natürlich auch die Erwartungen an das Produkt.
Ja.
Ja, dann gibt es auch eine Neuigkeit zum iPad Mini der siebten Generation. Da hat er auch gesagt, oder da gibt es generelle Spekulationen, dass wir dieses Jahr noch ein aktualisiertes Gerät sehen werden. Fokus soll ein besseres Display sein und dieses Jelly-Scrolling-Problem soll dann eliminiert werden. Also das wird wohl der Hauptakteur sein, ein besseres Display neben einem A16 Bionic-Chip. So, damit können wir auch davon ausgehen, dass es dann kein iPad Mini Pro sein wird, weil da wird dann weiterhin ein A-Prozessor verbaut. Nichts mit M oder M2 oder M1 oder was auch immer. Viele haben ja geträumt, dass ein iPad Mini Pro kommen soll etc. Da gab es ja auch immer wieder Spekulationen, glaube ich dann halt nicht, weil ja eben nur ein A16 Bionic, das spricht nicht für eine Pro-Variante. Ja. So, ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Das führt ja immer wieder zu Diskussionen.
Gerüchte zu Gerüchten.
Apple verschiebt faltbares iPhone. Und diese Spekulation mit dem Verschieben von einem auf den anderen Tag, von einem auf das andere Jahr etc., das wurde ja in den verschiedensten Ausprägungen in den letzten Monaten diskutiert. Es gab die kuriosesten Angaben von Zeiträumen, von Erscheinungsterminen etc. Und jeder hat da so seinen Senf abgegeben. Aber im Moment gibt es ein Gerücht, dass Apple wohl das Ganze von 2026 auf 2027 geschoben hat. Und ich würde sagen, wenn ich mir den aktuellen faltbaren Smartphone-Markt so anschaue, ist das dann nicht ein wenig zu spät? Das ist jetzt so meine Spekulation.
Würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Also wir haben jetzt aktuell ja auch schon wieder Hersteller gehabt, die sich aus dem Markt zurückgezogen haben, was Faltbare betrifft.
Ja.
Wir haben jetzt als große Player nicht mehr viele da, die üblichen Verdächtigen, Samsung, klar,
ja.
Die ja den Markt im Prinzip auch dominieren, was ja. jetzt die High-End, beziehungsweise sind ja eigentlich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, sind die Foldables ja alles im Prinzip High-End, beziehungsweise, ja. Wie sagt man,
Flagship-Smartphones.
Flagship, genau.
Ja.
Sind es Flagships. Also ja. von daher, ja, der Preis ja auch entsprechend. Wie gesagt, Samsung ist da momentan führend einfach, nimmt den Markt da mit. Klar, weil auch noch relativ wenig Konkurrenz da ist. Selbst Google ja mit dem Foldable. Ja, muss man mal gucken, wie die nächste Version wird. Und ansonsten, ja, kannst du die Hersteller da quasi an zwei Händen abzählen. Ich denke mal, da haben wir auch schon drüber gesprochen, einen neuen oder den nächsten Impuls wird halt wirklich Apple bringen, wenn die mit einem Gerät einsteigen. Da würden sich wahrscheinlich einige auch nochmal dran orientieren, gerade was halt die Software betrifft. Weil ich würde mal davon ausgehen, dass Apple sich da schon alleine vom OS her ein bisschen was einfallen lässt, was über iPad hinausgeht. Ja.
Klar.
Von daher könnte das, wie gesagt, da definitiv nochmal neue Impulse bringen, gerade was Hardware betrifft, ja, Verkaufszahlen. Der Markt wartet eigentlich drauf, dass Apple ein Foldable rausbringt, ja. Von daher könnte das nochmal so eine Initialzündung generell für den Foldable-Markt sein, wenn man sieht, ja, für welchen Formfaktor hat sich Apple entschieden. Wie sieht die Hardware aus? Wie dünn wird das halt oder auch nicht, ja, wird es halt sein im gefalteten Zustand? Welche Funktionen, gerade OS-seitig, ja, wenn man mal guckt, was sie mit der Pill gemacht haben, ja, was das wieder für den Markt war. Und auch da wieder, ja, andere sollen das vorher gemacht haben und Pustekuchen, ja. Apple hat es in Scale, ja, und auch für den Markt gebracht, gerade auch für den App Store, für Third Parties, ja. Von daher, das würde definitiv Hardware, Software nochmal einen Push bringen für den Markt. Ich weiß nicht, inwieweit Apple wirklich will.
Naja, wir haben ja
das
auch,
ist halt das Problem.
Wir haben ja auch davon gehört, dass Apple extrem hohe Ansprüche hat an die Hardware, also an die Displays.
Zu Recht.
Und das ist auch gut so, dass sie das haben. Und dass die ganzen Produkte, die ihnen bis jetzt da vorgelegen haben, ja, ihnen nicht genügt haben. Also, dass das einfach qualitativ zu schlecht war. Jedenfalls in den Augen von Apple. Und
ja, und selbst wenn du da Samples kriegst, die wirklich toll sind, können die in dem Scale produziert werden, ja, wie Apple es braucht, ja.
Das ist das Problem, ja.
Weil wenn da 100 Stück im Monat vom Band fallen, ist es einfach zu wenig, ja.
Und das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, dass das immer noch das große Problem ist, dass die Qualitätsansprüche bei Apple, speziell was den Hardware-Mechanismus, den Klappmechanismus anbelangt, dass diese Qualitätsansprüche sehr hoch sind und dass die bisher die Hersteller nicht erfüllen können oder dass diese Ansprüche halt nicht erfüllt werden. Es gab auch in der Gerüchteküche die Aussage, dass LG und Samsung ganz neue Displays derzeit als Muster geliefert hat. Und da ist jetzt eine interessante Größe bei rausgekommen. Es handelt sich um 7 bis 8 Zoll Geräte. Und dann könnte man ja auch davon rausgehen, dass es jetzt doch eher in diese iPhone-Richtung hineingeht. Weil in der letzten Zeit hat man ja spekuliert, ja, es ist eher ein faltbares iPad. Und wenn man sich jetzt diese Zollgrößen anschaut, 7 bis 8 Zoll, dann würde ich sagen, geht es eher in die Richtung iPhone. Ist meine Spekulation.
Ja, wenn du mal heute überlegst, wie ist die Bildschirmdiagonale von den Macs? Die ist
6,7.
Ja. Also 7 klingt dann gar nicht mal so verkehrt. Nur zum Falten hättest du ja quasi im zusammengeklappten Zustand nur die Hälfte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja.
Ja, aber es klingt auf jeden Fall mehr nach iPhone als die Zollgrößen, die in der Vergangenheit in der Gerüchteküche unterwegs gewesen sind. Hm. Und man Wobei weiß
so
ein
faltbares iPad Mini?
Ja.
Das wäre natürlich auch äußerst nice.
Man weiß ja auch nicht, in welcher Form sie das Ganze dann klappen. Horizontal oder in der vertikalen klappen? Also
7 und 8 Zoll würde für mich eher noch nach Flip klingen.
Ja. Weil Samsung hat ja zwei Geschmacksrichtungen draußen. Und die Frage ist halt, ob Apple dann auch zwei Geschmacksrichtungen rausbringen wird oder ob sie erstmal mit einem Gerät starten werden. Das ist ja die Frage, ne?
Die Frage ist auch, wäre es wirklich eine komplett neue Produktkategorie oder würde das zum Beispiel das Max ablösen?
Also ich glaube, es wird eine weitere Produktkategorie.
Zumindest mal für den Anfang, ja. Denke ich auch. Alleine schon vom Preis her. Ich denke mal, das wird nochmal einiges, was heißt einiges, aber das wäre so das Top-Ende der Preisliste, ja.
Auf jeden Fall. Also mit den grundsätzlichen Spezifikationen vom Max oder wie es dann auch immer heißen wird und dann halt nur in einer faltbaren Version. Das ist meine Vermutung. Also Kamera etc., alles, was das Max kann.
Boah, das ist halt die Frage, inwieweit oder wie dünn willst du das Ding halt kriegen? Würde das mit der Kamera dann noch funktionieren?
Ja, okay. Das müsste man dann sehen, wie weit die Kameratechnik dann ist. Ne? Bis 2027 ist ja noch ein bisschen hin.
Ja.
Wenn die Spekulationen stimmen und die weiteren Spekulationen gingen ja in die Richtung, dass ganz viele Mitarbeiter aus dem Vision Pro Team abgezogen worden sind, die jetzt in das faltbare Team hineingehen, sei es für die iPads oder sei es auch für das iPhone, wie auch immer.
Ja, sei es für MacBooks, keine Ahnung.
Was auch immer gefaltet wird.
Da hatte ich dir ja auch ein bisschen was geschickt gehabt von dem einen oder anderen Hersteller. Ja. Das Samsung-Tablet hat es ja auch gesehen. Gell?
Naja,
dem Falt-Tablet plus Ausziehen.
Naja.
Wo ich auch gedacht habe, ja klar, baut's mal. Ja. Hauptsache ihr seid vor Apple mit auf dem Markt.
Das ist ja immer die Prämisse, die Samsung hat. Das ist ja leider so.
Ja. Wobei mittlerweile Hut ab, ja, die wie sich die Foldables da entwickelt haben bei Samsung. Also das, was Apple wahrscheinlich eher so im Labor macht, ja, mit den ersten.
Das haut Samsung raus, ja.
Das hat Samsung natürlich rausgehauen.
Ja,
kann man auch verstehen. Nach wie vor, wie gesagt, man wünscht keinem das, was am Anfang mit den ersten Foldables passiert ist, ja. Das wünscht man auch Samsung nicht. Ja, das, wie gesagt, das wünscht man keinem. Ist halt wirklich scheiße gelaufen, aber was willst du machen? Also es ist halt eine sehr junge Technik noch gewesen. At scale ist halt immer ein Problem. Und mittlerweile haben die aber wirklich einen Status erreicht.
Ja, klar.
Es ist ausgereift und es kann nur besser werden. Ja, gerade, du hast es ja schon angesprochen, der Falz kann eigentlich nur noch besser werden, die nächsten Generationen, ja. Und wenn ich heute mir ein Foldable kaufen wollen würde, würde ich, auch wenn, wie gesagt, ich finde das Motor ja auch nicht so schlecht, aber ich würde allein deswegen wahrscheinlich schon zu einem aktuellen Samsung greifen, ja. Weil du da einfach davon ausgehen kannst, dass du mittlerweile einen Entwicklungsstatus erreicht hast. Ja, das ist noch nicht jetzt hier so 4 Monate gereift. Also, um mal hier bei Fleisch vielleicht zu bleiben. Ja, das hing jetzt nicht so lange im Reifeschrank. Aber das hat schon eine vernünftige Qualität, ja.
Ja, sagen wir mal, die Qualität ist so gut, dass sie zumindest in der letzten Zeit nicht negativ aufgefallen sind mit irgendwelchen Rückrufen oder Problemen, die in der Masse entstanden sind.
Sagen wir es mal so. Das ist wirklich schon gute für gut, ja, aus, ich drücke mich so um den Begriff ausgereift, ja, weil ich denke, wir sind noch nicht ganz so da, ja, weil einfach die auch wenn Samsung jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre das baut, wir haben noch nicht so die Erfahrung, was einfach gerade die Langlebigkeit betrifft, ja, von den Displays. Von daher tue ich mir mit dem Begriff ein bisschen schwer, ja, aber trotzdem, ja, aktuell Stand Technik kannst du, glaube ich, bei einem Samsung Foldable nicht viel verkehrt machen, ja.
Ja, wer so ein Gerät haben möchte oder wer unbedingt ein faltbares Gerät haben möchte, der ist, denke ich, da ganz gut aufgehoben, denke ich schon, ja, muss man sagen. Gut.
Und ansonsten, uns bleibt ja sowieso nur abzuwarten, ob Apple was in die Richtung bringt, weil?
Wir sind ja gefangen im goldenen Käfig.
Ja, das wollen uns andere einreden. Ja, das ist es ja gerade nicht. Ich habe ja auch zwischendrin immer mal über längere oder über sehr, sehr lange Zeiträume sogar Android exklusiv genutzt. Also das geht schon, ja. Von daher, dass sich manch einer da vielleicht genötigt fühlt, ja, okay, kann sein. Ich sehe es für mich nicht, ja.
Ich sehe es auch nicht so. Und das Problem, was ich auch sehe, das ist, was ich in den letzten Tagen ganz stark festgestellt habe, eine Berichterstattung in den öffentlichen Medien, die jetzt nicht so ganz sauber recherchiert worden ist. Ich habe den einen Morgen.
Ja, das hast du oft.
Ja, ich höre ja morgens immer Deutschlandfunk Kultur, da sind die Nachrichten relativ ausgiebig und da startet man relativ solide informiert in den Tag. Und bis abends ist das dann auch so derzeit meine einzige Nachrichtenquelle. Und da haben sie auch über diese ganze Klage in den Staaten berichtet. Mhm. Und da war dann eine Dame vom Deutschen Verbraucherschutz zu Gast, telefonisch zu Gast. Und mein Gott, hat die einen Scheiß erzählt. Also Junge.
Ja, man stolpert halt über viele so Halbwahrheiten. Ich will noch nicht mal sagen, dass manche da absichtlich lügen. Aber es fehlt einfach auch so ein bisschen der Willen, sich eingehend mal mit der Materie zu beschäftigen, beziehungsweise noch einen gewissen Grad an eigener Recherche zu betreiben.
Ja, aber wenn man nur die eins und eins diese Klageschrift wiedergibt, wo auch sehr viele Punkte dabei sind, die echt an den Haaren herbeigezogen sind und zum Teil solche Punkte wiederholt, dass Apple auch Innovation verhindert hat, dass Amazon kein eigenes Smartphone gebaut hat, etc. Ja, das ist doch Schwachsinn, sowas nachzuplappern.
Die zwei größten Flops waren wirklich das Amazon-Phone und das Facebook-Phone.
Ja, aber da kann Apple doch nicht zu, wenn die scheiß Telefone bauen. Also da hat Apple doch keine Schuld dran. Ja? Also ist ja genauso, wenn jetzt Dacia sich beschwert, wir können nicht so den Premium-Anspruch erfüllen, den Volkswagen erfüllt in den Autos oder die Qualität verbauen. Das Gleiche.
Die Qualität, die Mercedes baut, verhindert, dass wir hier mehr Autos verkaufen können.
Ja.
Klar, wenn ich Anspruch habe, ja, und will was in dem Segment oder in der Qualität haben wie von Mercedes, dann kann ich mir keinen Dacia kaufen. Ja,
ja, nicht, ja. Das ist eine Denkweise. Man kann natürlich darüber berichten und diese Anklagepunkte natürlich thematisieren, aber man kann als Verbraucherschützerin dieser These nicht zustimmen. Also das kann ich nicht verstehen.
Ist ja die Frage, was willst du, was ist dein Ziel?
Ja, die Begründung ist ja komplett an den Haaren herbeigezogen. Nur weil Apple gute Smartphones baut, hat es damit nichts zu tun, dass Amazon gefloppt ist. Sie haben einfach scheiß Telefone produziert und die Technologie war einfach für den Arsch.
Ja, das kann man auch wieder ein bisschen differenzierter sehen, weil die Argumentation, die angeführt wird, geht ja noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Inwieweit das alles, wie gesagt, zutreffend ist, ist eine andere Frage, aber wo die Argumentation herkommt oder so, kann man schon nachvollziehen, inwieweit sie berechtigt ist, ist natürlich eine ganz andere. Aber da ist halt immer die Frage, welche Geschichte bist du halt am Erzählen?
Ja,
welches Narrativ willst du halt aufbauen? In welche Richtung willst du die Diskussion halt bringen? Das ist halt immer die Frage. Und für mich eines der größten Punkte da drin ist, wie viel Halbwahrheiten und falsche Berichterstattung gerade in Bezug auf CarPlay 2.0 also auf die nächste Version von CarPlay halt im Umkreis sind und die halt unreflektiert wiedergegeben werden.
Ja.
Das ist halt zum Beispiel, das ist so ein Punkt, ja, gerade bei CarPlay, ja, wo mir das Verständnis einfach ein bisschen für fehlt. Ja, ich habe bei so vielen Diskussionen, gerade wie gesagt im Internet, immer mal wieder gesagt, bei Apple sind alle Entwickler Dokumentationen dazu entsprechend verfügbar. Lest euch die bitte durch, ja. Da wird mit so vielen Vorurteilen in Bezug alleine schon von CarPlay, wie gesagt, alle anderen Themen auch, da wird aber auf so viel Vorurteile, ja, oder auf falsche Informationen, die im Umlauf sind, eingegangen. Und wie gesagt, klar bin ich Apple-Fan und klar lege ich Wert drauf, dass in meinem oder dass in Autos, die ich jetzt kaufe, auch CarPlay drin ist. Aber was da, wie gesagt, an falschen Informationen im Umlauf ist, gerade in Bezug auf die nächste Version.
Ja, aber das zieht sich ja durch diese ganze Anklageschrift hindurch.
Ne? Ja, das klar, das zieht sich durch alles andere auch noch mit durch. Aber du siehst auch schon, wo die gerade die EU-Kommission damit hin will. Auch das, was sie jetzt gerade in Bezug auf Meta wieder gesagt haben und die Gebühren, die sie halt berechnen, wenn du halt werbefrei unterwegs sein willst. Da müssen sich so viele warm anziehen, unter anderem auch Google. Ja. Auch was, wie nennt sich das YouTube-Angebot nochmal? Premium?
Premium, ja.
Ja, Premium betrifft, ja. Da muss Google das auch im Blick behalten. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Sendung ja auch schon angesprochen, wo ich in Bezug auf Microsoft, Sony, Nintendo ja das angesprochen hatte. Man muss da so aufpassen, ja, welche Implikationen das noch haben kann. Gerade für die ganzen großen amerikanischen Tech-Konzerne, ja, wir in Europa sind da ja nur so ein ganz kleiner Player, ja, so feiner liefen, ja. Da muss man so aufpassen, was für Auswirkungen das noch haben kann, ja. Nicht nur jetzt in Bezug auf Apple, ja, beziehungsweise Google, ja, sondern alles andere, was da hinten dran noch kommt, ja.
Ja. Also durchaus haben viele Punkte in dieser Anklageschrift, also ich rede jetzt über die amerikanische Anklageschrift, jetzt nicht diese EU-Geschichte, durchaus haben da einige Punkte Relevanz und sind auch valide, keine Frage, aber viele Punkte sind auch nicht durchdacht oder viele Anklagepunkte sind auch an den Haaren herbeigezogen, in Anführungsstrichen.
Ja, die basieren auf falschen Annahmen, ja.
So ist es, genau.
Hm. Ja, ja. Das hören wir aber auch momentan aus der EU raus. Dass da wie gesagt, falsche Annahmen einfach da sind und dass die Formulierungen in der DMA von der EU anders ausgelegt werden oder interpretiert werden, als sie von Apple, Google, Meta verstanden wurden oder umgesetzt wurden. Und wir hatten das ja schon angesprochen mit dem, was jetzt hier da gemacht wurde für Europa, welche Begehrlichkeiten das auslöst. Wir sehen das in der Klageschrift in Amerika, was einige Senatoren von sich geben, sehen wir, dass das bereits der Fall ist in Staaten.
Ja.
Dass die sagen, was in Europa geht, warum geht das nicht hier bei uns? Ja, beziehungsweise warum drängen wir nicht drauf, dass Apple, Google, Meta das auch hier machen? Und natürlich dann noch in stärkerem Umfang als hier machen. Ja. Mhm. Wir wollen gar keine Fees haben. Ja. Wir wollen ein komplett offenes System haben. Ja. Wie gesagt, das hörst du mittlerweile aus den Staaten schon. Und ich kann mich da nur wiederholen. Ja. Das wird nicht nur Auswirkungen auf diese drei haben.
Nein, nein. Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu eingestehen zu dem ganzen Thema, diese Technology Fee, die Apple da ja jetzt eingeführt hat für die alternativen App Stores etc., die ist auch sehr unglücklich ausgestaltet, diese ganze Geschichte. Das ist nicht schön. Also der Punkt ist valide oder diese.
Das ginge definitiv einfacher und transparenter.
Ja. So ist es. Also die ist nicht gut ausgestaltet. Das muss ich dazu sagen. Und das ist meine persönliche Meinung.
Ja, vor allem
Meinung.
Die Kommunikation von Apple-Seite aus ist halt am Anfang sehr unglücklich gelaufen. Ja.
Na gut, Apple hat es natürlich bestmöglich für sich interpretiert, das Ganze, und hat die Punkte natürlich für sich am besten ausgearbeitet.
Was sie da gemacht haben nach außen, da hat es halt viel gefehlt, weil die Entwickler natürlich dann das so genommen haben, wie es halt da stand.
Ja.
Oder wie man es verstanden hat.
Ja.
Und sich das natürlich dann entsprechend mal ausgerechnet haben und dann da Sachen kamen, wo Apple ja auch schon wieder gesagt hat, es sieht ein bisschen anders aus, wir arbeiten noch dran, wir sind im Gespräch mit Entwicklern. Und das ist halt, wie gesagt, Kommunikation sieht auch da ein bisschen anders aus. Ja.
Ja.
Da hat sie sich auch keinen Gefallen getan. Da hat sich Apple auch keinen Gefallen
getan. Das ist richtig, ja. Tja, gut, was will man machen? Wir können das Ganze nur von der Seitenlinie beobachten.
Ja.
Ja.
Ja, da würde man sich echt wünschen, dass Apple ein bisschen im Vorfeld mehr mit Entwicklern zusammenarbeiten würde. Nicht nur hier, Freund, würdest du nicht gerne deine App mal hier portieren, beziehungsweise du hast da eine schöne Idee, wir stellen dir mal einen Entwickler zur Seite, damit du die umsetzen kannst, sondern gerade auch bei so Themen, dass du dir mal wirklich hier so ein paar große Indie-Entwickler mal einfach ins Haus holst und mit denen mal eine Woche Brainstorming machst. Hier, wir haben die und die Ideen oder wir wollen das so und so umsetzen, was jetzt den App Store betrifft oder auch jetzt, wie gesagt, mit den Fees etc. Ja. Wie ist denn euer Feedback so dazu?
Ja. Ja. Das ist so. Gut. Schauen wir mal. Was anderes können wir nicht tun.
Ja, wir sowieso nicht, ja.
Das ist richtig.
Wo soll Apple auf uns hören, ja?
Gut. Dann lass uns in den Vision Pro Blog reingehen. Das ist nicht viel dieses Mal. Es gibt nur ein neues Gerücht, dass der Apple Pencil der dritten Generation mit der Apple Vision Pro kompatibel sein soll. Viel konnte man nicht aus den ganzen Gerüchten herauslesen. Er soll ein weiteres zusätzliches Kreativwerkzeug sein. Das ist so die Kernaussage von dem Gerücht. Und da kann man natürlich jetzt viel hineininterpretieren, ob man jetzt irgendwie in der Luft zeichnen kann oder was weiß ich, oder als Controller etc. Gut, Controller ist jetzt ja schon wieder so ein bisschen grenzwertig, weil Kreativwerkzeug, ja, Controller, da kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel rein interpretieren. Und ich denke, man sollte das Ganze nicht zu stark überbewerten oder dem Pencil jetzt nicht zu viele Funktionen zuschreiben, weil letztendlich ist nach meiner Meinung das ein Kernprodukt für das iPad und die Kompatibilität mit der Vision Pro sollte man da nicht zu stark überbewerten, ist meine Meinung. Wird man dann letztendlich sehen. Gut, Tim Cook war unterwegs, hat eine China-Reise hinter sich gebracht und im Rahmen seiner China-Reise hat er gesagt, auf dem China Development Forum, dass die Vision Pro noch dieses Jahr in China erscheinen wird. Das war eine relativ konkrete Aussage, sonst halten sie sich immer mit Daten und konkreten Aussagen um ein Produkt relativ bedeckt, aber das war sehr konkret. Okay, dieses Jahr ist ja noch recht lang, da kann ja noch einiges passieren, aber zumindest wird das Produkt dieses Jahr dort noch erscheinen. Gut, bin ich gespannt. Böse Zungen behaupten ja auch, aufgrund der schlechten Verkaufszahlen wird das Ding wieder eingestellt. Das bezweifle ich aber ganz stark.
Ja, auf jeden Fall.
Also so schlecht sehen die Verkaufszahlen ja auch nicht aus. Finde ich jetzt. Also da habe ich ja schon Statements gehört in Podcasts, auch in amerikanischen Podcasts, dass Apple relativ enttäuscht ist von den Verkaufszahlen. Also ich finde die jetzt recht solide. Also wenn die letzten Zahlen von Ming-Chi Kuo halbwegs korrekt gewesen sind, kann man sich damit doch sehen lassen. Das ist meine Meinung. Man muss ja bedenken, dass es ein relativ teueres Produkt ist und dass es das derzeit nur in den Staaten, offiziell in den Staaten gibt. Von daher sind die Zahlen nach meiner Meinung relativ solide. So, kommen wir zum Thema Vintage-Hardware, die zu horrenden Preisen versteigert wird. Da haben wir in der Vergangenheit schon öfter über original verpackte, original versiegelte iPhones gesprochen. Und ich möchte jetzt nicht über das Phänomen sprechen, ja, alte Hardware wird überteuert, versteigert oder wird als Wertanlage versteigert etc. pp. Das ist natürlich auch ein Aspekt, wo man darüber diskutieren kann und darüber sprechen kann. Nein, ich habe ja einen Trend entdeckt, weil es sind jetzt mittlerweile mehrere iPhones versteigert worden. iPhones der ersten Generation, also das allererste iPhone mit 4 GB Speicher. Und das ist ja ein Produkt, was sehr selten ist, aufgrund der kleinen Speichergröße. Da gab es nicht so viele von. Und wenn sie dann noch original verpackt sind, dann erreichen sie horrende Summen bei Auktionen. Und da sind ja mittlerweile einige versteigert worden. Und ich habe mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht und ich habe da so einen kleinen Trend entdeckt. Im Juli 2023 gab es für dieses iPhone, wie gesagt, 4 GB original verpackt, 190.000 US-Dollar. Das war das erste, was da halt offiziell aufgetaucht ist und was auch versteigert worden ist. Im Oktober 2023 gab es nur noch 130.000 US-Dollar. Und jetzt haben wir eine aktuelle Auktion gehabt. Da gab es 23 Bieter, also relativ wenig Bieter. Wenn man sich die Bieterzahlen der letzten Generationen anschaut, also aus dem Jahre 2023, waren es erstens wesentlich mehr Bieter und die Verkaufszahlen waren auch relativ, oder der Erlös war auch relativ hoch. Und auch bei dem dritten iPhone haben wir knapp die 130.000 US-Dollar erreicht. Und ich interpretiere jetzt daraus, aus diesen Zahlen, dass je mehr iPhones auftauchen, die Preise natürlich nach unten gehen. Logisch, weil mehr auf dem Markt, das Angebot ist groß und die Nachfrage ist wahrscheinlich nicht so hoch. Und das ist so meine Ableitung daraus. Oder wie siehst du das?
Ja. Ich habe das jetzt fleißig zugestimmt, ja.
Wer weiß, was dann noch so alles auftaucht. Drei Stück ja, derzeit.
Du sagst doch auch immer, man müsste kaufen und sich das mal hinlegen, ja.
Man müsste es sich einfach hinlegen, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir so ein teures iPhone zu kaufen, weil man muss es einfach zum damaligen Preis erworben haben und das Ganze liegen lassen. Das ist die Idee, die ich habe.
Ja, vor allem, ob heute nochmal aktuelle Geräte so einen Status erreichen, beziehungsweise eine Sammler Leidenschaft auslösen können. Wie, vielleicht das erste Flip vielleicht nochmal. Ja, bei den iPhones. Das könnte sein.
Ja.
Oder aber wenn wirklich irgendwo, keine Ahnung, mit irgendeinem Kamerahersteller nochmal super irgendwas entwickelt werden sollte, was dann in einem iPhone drin ist, ja. Aber mein Gott, so ein iPhone 15.
Nein, das ist ja auch ein absolutes Massenprodukt geworden, klar.
Wie gesagt, das erste, klar.
Das ist ja was ganz anderes.
Nach wie vor, ja. Aber heute sich so eins zu kaufen, um das als Anlage zu sehen, ja, glaube ich, ist auch nicht so die beste Idee. Entweder hast du damals wirklich eins irgendwo ins Regal gestellt, ja. Okay, aber.
Also ich habe ja ein Experiment gemacht mit dem letzten iPod Touch, der produziert worden ist. Also nicht das letzte Gerät an sich, das wäre schön, wenn ich das gewusst hätte, dass es das letzte Gerät gewesen ist, was vom Band gelaufen ist. Nein, also mit der letzten Produktreihe sozusagen, wo Apple halt bekannt gegeben hat, das Ding läuft aus. Da habe ich mir nochmal einen gekauft, habe ihn natürlich original verpackt gelassen und habe ihn in eine dunkle, trockene Ecke gelegt sozusagen und das ist so mein Vintage-Experiment. Mal gucken, ob das Ding irgendwie an Wert gewinnt. Das ist ja auch kostentechnisch relativ übersichtlich gewesen, das Ganze.
Naja, sehe ich jetzt bei dem Produkt aber nicht unbedingt.
Ja, mein Gott, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, und das Investment war ja auch nicht so exorbitant hoch. Und ich dachte, letzte iPod, gibt keine iPods mehr, vielleicht könnte das nochmal einen Wert gewinnen irgendwann. Ja, schauen wir mal. Wenn nicht, dann habe ich einen teuren Briefbeschwerer. So, dann kommen wir wieder zu unserem True Crime Teil im Podcast.
What?
Ja, es geht um das große Thema, wo ist und auch, dass man...
Carmen San Diego.
Wo ist Netzwerk und dass man das Wo ist nicht immer gut sein muss und das Wo ist auch zu Problemen führen kann. Es gibt ja einen Lokalbericht aus der Riverfront Times, Riverfront Times, wie auch immer, aus einer Lokalzeitung. In St. Louis gab es eine Familie, die hatten so ein paar Probleme mit einer Sondereinsatzkommando heißt es, glaube ich, in Deutschland. In den Staaten heißt es, glaube ich, SWAT-Team und bei uns heißt es, glaube ich, Sondereinsatzkommando. Zumindest ist da ein Sondereinsatzkommando aufgetaucht und hat den erstmal die Bude auseinandergenommen und hat erstmal das Haus gestürmt, obwohl die Familie gar nichts getan hat. Und diese ganze Stürmung des Hauses hat damit zu tun gehabt, dass ein paar Tage vorher ein Auto gestohlen worden ist. Aber die Familie hat mit dem Autodiebstahl gar nichts zu tun gehabt. Aber die ganze Geschichte stand in Verbindung mit diesem Einsatz. Quasi das Auto wurde gestohlen. Die Diebe haben halt mitbekommen, dass da irgendwo AirPods im Auto liegen und haben den ganzen Krempel, der zu dem Wagen gehört oder der im Wagen drin steckt, haben sich halt raussortiert, rausgeschmissen. Also alles, was nicht zum Auto gehört, haben sie halt entfernt. Und auch bei dieser Geschichte sind halt diese AirPods aufgetaucht und die AirPods haben sie in den Garten der Familie geschmissen. Und die AirPods wurden halt geortet und daraufhin wurde das Haus gestürmt. Tja, das kann dann halt auch mal passieren, wenn man davon ausgeht, dass sich die Diebe in dem Haus befinden und es dann einfach nur darum ging, die AirPods loszuwerden und man einfach mal die AirPods in den Garten der Familie geworfen hat. So schnell kann es passieren.
Aber auch da wieder Verhältnismäßigkeit.
Naja, also wie ich das herausgelesen habe, hat die Bande, also die Bande, die diese Fahrzeuge geklaut hat, nicht nur Fahrzeuge gestohlen. Also das war schon eine etwas längere Fahndung. Also dieser Autodiebstahl war jetzt nur so okay. die Kirsche auf der Sahnehaube sozusagen. Also das war schon eine größere Struktur, eine größere Geschichte und so. Ich glaube, wegen einem ganz normalen Autodiebstahl kommt jetzt kein Sondereinsatzkommando ins Haus gestürmt. Also da ist schon mehr gelaufen.
Ja. Okay, gut.
Weil ich glaube nicht, so ein simpler Autodiebstahl, der findet ja in Deutschland und auch in den Staaten sekündlich statt, würde ich sagen. Also von daher ist jetzt nicht davon auszugehen, dass dann gleich ein Sondereinsatzkommando vor der Tür steht. Da muss schon im Vorfeld mehr gelaufen sein. Aber trotz alledem erschrickt man sich erstmal, wenn da so ein paar maskierte Polizisten auftauchen. Und dir die Wohnungstür mit einem Rambock aufmachen.
Ja, solange es das ist, ja. Und keiner da noch anfängt, um sich zu ballern.
Ich glaube, wenn die Polizisten merken, dass die sich der ergeben und gleich auf den Boden legen, dann wird da keiner wild um sich ballern, ist meine Meinung. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber gut, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Gut, dann sind wir mit dem Hauptthemenlauf durch. Das war heute aber eine sehr kurze Sendung. Meine Güte.
Boah, sag das nicht, wir sind noch nicht ganz
am Ende. Nee, ich habe ja noch ein Gadget. Ja, ich gebe es zu, ich habe noch ein Gadget. Das habe ich in der letzten Sendung ja schon angesprochen. Ich habe ja schon einen kleinen Cliffhanger aufgebaut. Und ich habe gesagt, ich bringe einen USB-C-Kabeltester mit. Und das habe ich auch getan. Und meine ganzen Testergebnisse sind doch sehr, sehr positiv ausgefallen, gerade im Vergleich zu den Produkten, die ich dem gegenübergestellt habe. Weil ich habe ja gesagt, in der Universität haben wir das Problem, USB-C-Kabel zu analysieren und zu testen und auch erstmal ein bisschen aufzuräumen, was da so im Umlauf ist. Und da haben wir uns auch im Rahmen dieser Maßnahmen USB-C-Kabeltester angeschaut. Es gibt ein Kabeltestgerät, wo die Uni ganz, ganz tief in die Tasche gegriffen hat. Die haben sich dort ein Industriekabeltestgerät zugelegt, was dann natürlich auch sehr viel Vorteile bietet. Zertifizierte Protokolle, Update-Möglichkeiten auf neue Standards etc. pp., Testläufe. Das sprengt natürlich aber auch den finanziellen Rahmen für Otto-Normal-Anwender. Und da sollte man sich doch schon überlegen, ob man so ein Industriegerät sich anschaffen möchte oder auch nicht. Ich denke, für den Hausanwender reicht auch ein normales in Anführungsstrichen. Und ich habe jetzt das Gerät von der Marke Tridix quer getestet und habe die Testergebnisse dem Industriegerät gegenübergestellt und zu 100% sind die gleichen Ergebnisse rausgekommen. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Wenn ich jetzt diese ganzen Convenient-Features abrechne, komme ich letztendlich unterm Strich auf die gleichen Ergebnisse. Und der Otto-Normalanwender braucht keine zertifizierten Protokolle, der braucht keine Anbindung an den Rechner. Das ist normalerweise nicht notwendig. Er will halt nur wissen, was habe ich da für ein Kabel und möchte Ordnung schaffen in seinem Kabel Verhau oder in seinem Kabelvorrat oder wie man es auch nennen möchte. Und das funktioniert mit dem Tridix USB-C Kabeltester hervorragend. Ist eine ganz kleine, simple Platine. Es ist eine relativ ausführliche Dokumentation dabei, wo man dann halt die ganzen LED-Anzeigen auslesen kann oder interpretieren kann. Was möchte mir jetzt diese Platine da damit sagen oder was letztendlich habe ich dafür ein Kabel angeschlossen? Da muss man sich ein bisschen reindenken und ein bisschen einarbeiten. Aber ich denke, wenn man sich da so 10 bis 15 Minuten mit beschäftigt, mit der Dokumentation und mit dem Kabeltester an sich oder mit der Platine an sich, ist man da relativ schnell im Thema. Und dazu kommt noch, dass dieser Platinentester extrem günstig ist, weil er kostet bei Amazon 15€ und das ist ein Preis, den man doch gerne investieren kann, um in seinem Kabel etwas mehr Struktur oder in seinem Kabelmanagement etwas mehr Struktur reinzubringen. Jo. So ist das. Kurz und bündig.
Ja.
Gut, dann haben wir es doch für heute. Würde ich sagen, eine kleine, kompakte Osterfolge.
Genau.
Jo. Gut, dann machen wir das Ding für heute dicht, bevor wir ja noch ungewollt ein Off-Topic-Thema aufmachen.
Okay.
Weil das Thema Karfreitag möchte ich gar nicht ansprechen. Gut. Obwohl ich gestern eine Dokumentation gesehen habe. Es gibt ja auch den Karsamstag und das wird jetzt auch für viele Autoliebhaber als der zweite Feiertag genommen sozusagen. Ja. Jetzt sagt er gar nichts mehr. Jetzt muss ich mal nachdenken. Karfreitag, Karsamstag.
Du hast gesagt, wir wollen es nicht aufmachen.
Ach, okay. Ich muss das Thema noch ansprechen, weil ich brauche das ja als Vorlage für den Folgentitel. Also muss ich das Thema Karfreitag noch irgendwo reinbringen. Okay. Ja. Okay. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau. Bis dann.
Ciao. Jo. Tschüss.